Direkt aus Europa, Nummer 532, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Private Hochschulen. Was kann gekaufte Bildung leisten? Ein Feature von Britta Mersch und Armin Himmelrath.
Ich bin Esther Lindenbrink, ich studiere Management im Bachelor, bin 25 Jahre alt und komme ursprünglich aus Norddeutschland, hier an die Uni Wittenherdecke.
In ihrer Familie ist Esther die Erste, die studiert, inzwischen im 5. Semester. Ihre Eltern haben sie dazu ermutigt. Die Uni ist mittlerweile so etwas wie ihr Lebensmittelpunkt geworden. Nicht nur das Studium gefällt ihr. Auch ihre Erfahrung als ausgebildete Veranstaltungskauffrau werde wertgeschätzt. Und dann ist da eben auch die Möglichkeit zum Üben am Abend. Die Studentin hat die private Uni Wittenherdecke nicht gewählt, weil sie privat ist. Für Esther Linnenbrink stand neben den Inhalten des Studiums die Angebotsvielfalt im Vordergrund.
Es gibt hier die Möglichkeit, neben dem Studium sich in Projekten zu engagieren, wie unter anderem den Kongress für Familienunternehmen. Der wird jedes Jahr hier ausgetragen und immer studentisch organisiert. Und genau, das habe ich gemacht mit 4 Kommilitonen ein Jahr lang. Und das war ein sehr, sehr großes Projekt. Und ich glaube, das ist auch einer der Kernpunkte, die Witten für mich ausmacht, eben neben dem Theoretischen, neben den Vorlesungen, eben dieser Praxisbezug und dieses Lernen, angewandt lernen und sich ausprobieren und Fehler machen können in einem geschützten Rahmen, aber damit eben, glaube ich, auch sehr gestärkt dann irgendwann hier rauszugehen und eben nicht nur die Theorie, die ich auch sehr schätze, sondern eben aber auch die Praxis schon ausprobiert zu haben.
Die Managementstudentin vertraut dem System. Die hohen Gebühren nimmt sie in Kauf. Unabhängig davon, wie lange sie studiert, ein 5-stelliger Betrag.
Ich glaube, im Management sind es so knapp 40.000, 38.000 Euro. Und das ist eine große Summe. Und ich finde, auf jeden Fall habe ich da Respekt vor, das zurückzuzahlen.
Ich glaube, insgesamt sind es 64.000 Euro von Tag 1 bis 5. Studienjahr.
Sagt Laurin Drescher, ein Kommilitone aus Wittenherdecke, über seine Studiengebühren. Er studiert an der Privatuni gleich 2 Fächer, Medizin und Management parallel.
Wo man aber natürlich auch dazu sagen muss, man hat die Möglichkeit, hier das mit einem Generationenvertrag zu machen. Also es ist nicht notwendig, dass ich das Geld habe, sondern ich kann das sozusagen auch, wenn ich mit dem Studium fertig bin, zurückzahlen. Aber ja, die 64 oder 65.000 Euro knapp werden auf jeden Fall irgendwann fällig.
Laurin Drescher hat ebenfalls eine vorakademische Geschichte. Als Leistungssportler im Bahnradfahren, als Soldat in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, als ausgebildeter Finanzanlagen- und Versicherungsfachmann.
Wenn man ganz ehrlich ist, entscheiden sich auch viele privat Medizin zu studieren, weil sie woanders nicht reingekommen sind. Für mich war das aber vor allen Dingen der Punkt, dass ich an der staatlichen auch einen Platz bekommen hätte, aber dass hier Medizin ganz anders gelebt wird. Das heißt, es geht wirklich hier darum, praktisch Medizin zu machen und das ab Tag 1. Also man weiß bei den Sachen, die man lernt, warum man sie lernt und hat auch direkt einen klinischen Bezug dazu. Und zusätzlich ist mir dann eben der Managementstudiengang noch mit aufgefallen mit ganz, ganz vielen spannenden Praxispartnern und eben der Vorteil, dass man hier nur ein was bezahlen muss und 2 was bekommt. Also ich zahle nur Medizin, den teureren Studiengang, und der andere ist dann kostenlos.
Der 1995 von der Uni entwickelte sogenannte Generationenvertrag ermöglicht den Studierenden, ein Darlehen in Anspruch zu nehmen. Das heißt, sie müssen nicht vor oder während des Studiums zahlen, sondern erst, wenn sie berufstätig sind. Die Raten betragen, je nach Studiengang, zwischen 4% und 12% des späteren Nettoeinkommens.
Es gibt das berühmte Beispiel, dass es einen Mönch gibt, der hier studiert hat und dann nie ein Einkommen hatte und das trotzdem getragen wurde.
Esther Linnenbrink meint damit, es gibt eine große Spannbreite an Möglichkeiten. Wer wenig verdient, zahlt gegebenenfalls weniger zurück. Wer viel verdient, zahlt unter Umständen mehr als die geliehene Summe. Die Studierendengesellschaft, Esther Linnenbrink ist dort aktiv, organisiert das Verfahren. Die erste deutsche Privatuniversität, die Universität Witten-Herdecke in Nordrhein-Westfalen, nahm 1983 ihren Lehrbetrieb auf, mit einem reformierten Medizinstudiengang. Ab dem ersten Semester sammelten die Studierenden Praxiserfahrungen. Die Uni orientierte sich damit an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes. Zuvor ein No-Go in Deutschland. In den 1990er Jahren kamen dann weitere private Hochschulen dazu, die, so wie Witten-Herdecke, den Praxisbezug stärken wollten. Mit innovativen Lehrkonzepten und internationaler Sichtbarkeit. Die ersten Gründungen, sagt Kurt Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung CHE, nahmen sich erfolgreiche private US-amerikanische Hochschulen wie Harvard oder Stanford zum Vorbild.
Und da hat man tatsächlich schon gesagt, also jetzt gegen höhere Bezahlung bieten wir ein ganz besonders gutes Studium oder intensives Studium, gut betreut, gute Praxiskontakte, Studierendenauswahl. Also wir nehmen dann nur besonders gute, die besonders leistungsfähig sind. Und das sind dann eben die Absolventen dieser privaten Hochschulen. Das war so ein bisschen der alte Stil der privaten Hochschulen.
Kurt Dennis Hachmeister beobachtet beim CHE schon lange den Markt der privaten Hochschulen und erfasst deren Entwicklung. Die ersten Gründungen hätten das Ziel gehabt, Studienangebote zu schaffen, die sich von denen der staatlichen Hochschulen abgrenzen.
Also eigentlich so, dass man sagt, wenn man da Absolvent ist, dann kriegt man auf jeden Fall einen Job, weil man da irgendwie so einen Mehrwert bekommen hat. Da hat man eine ausgewähltere Elite, man hat intensivere Studiengänge durchlaufen und ist sozusagen eigentlich, hat man gedacht, eben besser als an staatlichen Hochschulen ausgebildet.
Viele Jahre lang habe es sich um eine kleine Gruppe von privaten Hochschulen gehandelt.
Und dann in den 90er bis 2010er Jahren, also in diesen drei Jahrzehnten, da kann man richtig von einem Boom sprechen. In den drei Jahrzehnten sind 90 private Hochschulen entstanden und wir haben jetzt aktuell 111.
Inzwischen sind mehr als 373.000 Studierende von insgesamt 2,9 Millionen privat eingeschrieben, zählt das Statistische Bundesamt. Das bedeutet, von den Nachwuchsakademikerinnen und Akademikern in Deutschland besucht heute etwa jede bzw. jeder Achte eine private Hochschule.
Da gab es früher 39.000 Studierende an privaten Hochschulen, jetzt sind wir bei 370.000, also fast verzehnfacht in den letzten 20 Jahren. Da hat sich das Klientel ganz geändert, weg von so einer Eliteförderung, von einem kleinen Sektor von Studierenden zu einem größeren Sektor. Die aktuellen Zahlen sind sogar 13% der Studierenden, die an privaten Hochschulen sind. Und eben vor 20 Jahren waren es erst 2% der Studierenden in Deutschland, die an privaten Hochschulen waren.
Kurt Dennis Hachmeister ist nicht der Meinung, dass die privaten Hochschulen den staatlichen Studierende wegnehmen. Im Gegenteil. Durch sie haben mehr Menschen die Möglichkeit zu studieren, wobei die privaten ihre Angebote dem Markt, der Nachfrage anpassten.
Also 70% der Studierenden, die studieren an privaten Hochschulen, halt Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, also im Wesentlichen BWL oder Management oder diese Bindestrich-Studiengänge, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, aber auch Psychologie. Die zweitgrößte Gruppe, die aber schon deutlich kleiner ist, das sind Ingenieurwissenschaften. Dazu gehören aber auch Informatik und Architektur, neben diesen klassischen Ingenieurwissenschaften wie Maschinenbau und Bauingenieurwesen. Und dann gibt es noch so eine Gruppe 11%, die auf Medizin und Gesundheitswissenschaften, also sowas wie Pflege, Logopädie, Physiotherapie entfallen. Also tatsächlich so das Fächerspektrum ist etwas anders als bei den staatlichen Hochschulen.
Die IU, die International University, zu der Emmy Kraft gerade recherchiert, startete ihren Lehrbetrieb im Wintersemester 2000-2001 als private Fachhochschule mit 23 Studierenden im nordrhein-westfälischen Bad Honnef. Heute ist die IU mit 130.000 Studierenden Deutschlands größte Hochschule, die staatlichen eingeschlossen. Vor allem die Möglichkeit, das Studium zeitlich und örtlich flexibel zu gestalten, überzeugt offenbar viele. Also der Mix aus Online- und Präsenzangeboten, starker Praxisorientierung, Fernstudien und berufsbegleitenden Möglichkeiten. Für dreistellige monatliche Gebühren, die spätestens nach dem Studium fällig werden.
Also man bildet dann da eine Elite aus, die ja aber auch schon aus einer finanziellen Elite kommt, weil sie sich nämlich diese privaten Hochschulen leisten. Und in meinen Augen trägt das überhaupt nicht zur Bildungsgerechtigkeit bei. Da bleiben eben dann bestimmten Gruppen von Menschen, nämlich Leuten aus ärmeren Familien, einfach die Türen zu einer exzellenten, vermeintlich exzellenten Bildung verschlossen. Wenn man sich für ein Studium entscheidet oder nicht, dann zu wissen, okay, in ein paar Jahren habe ich so viele Schulden, das finde ich sehr erdrückend. Und da kann ich schon verstehen, dass man da schluckt und sagt, okay, dann lieber nicht.
Sie ordnet teure Studiengänge, auch wenn sie berufliche Karrieren versprechen, als insgesamt hochproblematisch für das deutsche Hochschulsystem ein.
Und in meinen Augen füllen da die privaten Hochschulen irgendwie eine Lücke mit sehr angenehmen Bildungsangeboten, die gut finanziert sind durch Studiengebühren dann. Aber in meinen Augen sollte es eben diese Lücke eigentlich gar nicht geben, sondern es sollten eben die staatlichen Hochschulen so gut sein, dass es gar kein so großes Bedürfnis nach den privaten Hochschulen gibt. Also eine Verwertbarkeit von Bildung wird da geschaffen, eine kommerzielle Verwertbarkeit.
Auch kann sie sich vorstellen, dass die privaten Hochschulen in der Lehre Trends aufgreifen, die von Unternehmen besonders nachgefragt werden.
Und das widerspricht ja so ein bisschen eigentlich dem Ansatz der Hochschulbildung, nämlich dass man da breites Wissen auf einem bestimmten Gebiet sich aneignet und eben da akademisch versiert ist. Und aus einer akademischen Perspektive ist es eben schon dann ein bisschen anzuzweifeln, diese Qualität, die eben staatliche Hochschulen durch ihre Unabhängigkeit auch von eben kurzfristigen Trends mitbringen.
Masterstudiengang Business Administration. Ein MBA-Seminar an der privaten Universität Witten-Herdecke. 11 Studierende arbeiten zum Thema Regelwerke und Strukturen. Die Tische im Seminarraum sind an den Rand geschoben, die Stühle stehen im Kreis. Die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer sind tendenziell älter als die Durchschnittsstudierenden in Deutschland. Kein Wunder. Sie alle sind berufstätig und tragen in ihren jeweiligen Unternehmen längst Verantwortung. Im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums am Institut für Familienunternehmen erwerben sie zusätzliches theoretisches Wissen. Der Dozent ist leger gekleidet, der Umgang untereinander wirkt entspannt und wertschätzend.
Ich hatte an den Hochschulen, wo ich vorher war, riesengroße Gruppen von Studierenden, 100, 200 Studierende in Vorlesungen und ne, das hat auch eine gewisse Dynamik natürlich, so eine große Vorlesung zu machen.
Heiko Kleve, Dozent des Seminars, arbeitet an der privaten Uni in Witten-Herdecke als Stiftungsprofessor für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien.
Ich war auch Lebenszeitbeamter. Ne? Ich war Lebenszeitbeamter erst in Berlin an einer Hochschule und dann in Potsdam an einer Hochschule und habe dann tatsächlich den Ruf angenommen von der privaten Universität Witten-Herdecke 2017, bin dann aus dem Beamtenverhältnis rausgegangen, um hier in Witten als angestellter Professor, Universitätsprofessor zu arbeiten, zu lernen, zu forschen, weil Witten auch einen Anspruch hat, Gesellschaft zu gestalten, Gesellschaft zu reflektieren, anders als das an staatlichen Hochschulen geht.
Heiko Kleve kennt beide Hochschulsysteme, das staatliche und das private. Er hat seine staatliche Professur bewusst hinter sich gelassen und auch deren Vorteile. Verbeamtung, ein relativ hohes Einkommen, geregelte Strukturen. Ebenso die Nachteile, hohe Studierendenzahlen und wenig Raum für Innovation und Entwicklung. Der Schritt nach Witten sei für ihn eine Befreiung gewesen, trotz materieller Abstriche.
Und ich bin da sehr dankbar, hier zu sein. Also, weil wir hier auch mit Studierenden viel intensiver arbeiten können als an einer staatlichen Hochschule.
Menschen entscheiden sich sehr bewusst für ein Studium an einer privaten Hochschule, sagt Vido Geist-Höhne, Volkswirt am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Dort forscht er zu den Themen Bildung, Migration und Familienpolitik und beobachtet auch den Markt der privaten Hochschulen.
Private Hochschulen sprechen halt einen anderen Kreis an. Das ist ja gerade auch der Wert der privaten Hochschulen, dass sie eben Personen, die jetzt aus verschiedensten Gründen fürs reguläre Studium weniger in Frage kommen, eben die Möglichkeit zur akademischen Ausbildung geben. Und damit unterscheidet sich die Studierendenschaft.
So viele Hochschulprofile? So viele Zielgruppen, erklärt der Hochschulforscher.
Aber insgesamt ist es für Studierende schon interessant, weil es einen Weg eröffnet, den die staatlichen Hochschulen so einfach nicht anbieten. Also das Thema, ich kann nicht an die Hochschule kommen, ich habe nur beschränkte Zeit, ich möchte nebenher beruflich tätig werden und möchte aber noch eine akademische Ausbildung draufsetzen. Das ist ein ganz zentrales Betätigungsfeld, das eben nur die Privaten anbieten.
Die inhaltliche Ausrichtung der privaten Hochschulen eröffne den Absolventinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt große Chancen.
Also die privaten Hochschulen haben ganz klar eine Serviceorientierung, also bilden ihre Studierenden viel stärker dahingehend aus, dass sie eben dann die Qualifikationen haben, die am Arbeitsmarkt gesucht sind, das ist klar. Die haben vielfach starke Kooperationen dann mit der Wirtschaft, also im Sinne von Vermittlung. Was weniger der Fall ist, ist, dass private Hochschulen auch forschen. Das sind dann wiederum mehr manche staatliche, die solche Forschungskooperationen haben, aber ganz klar, die privaten Hochschulen haben ihr Angebot doch viel stärker auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts ausgerichtet. Das ist ein Teil von ihrem Geschäftsmodell.
Private Hochschulen haben das Potenzial, manche tradierten, staatlich verordneten Regeln zu brechen. Vor allem aber haben sie eine neue Zielgruppe von Studierenden erschlossen. Diejenigen, die auf Praxisnähe, flexibles Lernen und Arbeitsmarktbedarfe setzen. Klar ist allerdings auch, weil private Hochschulen für ihre Ausbildung Geld, mitunter sehr viel Geld verlangen, schließen sie manche Studierende aus, selbst mit entsprechenden Finanzierungsmodellen. Unter diesen Vorzeichen koexistieren private und staatliche Hochschulen derzeit in Deutschland. Eine solide akademische Ausbildung und reformbedürftige Angebote können beide bieten. Auf lange Sicht sind sie gemeinsam am stärksten.
WDR 5 Lebenszeichen.
Reliquien. Dahinter steht, glaube ich, tatsächlich so eine innere Sehnsucht der Menschen, die wir heute aus unserer Perspektive vielleicht schlecht nachvollziehen können. Aber die über lange Zeit in der Geschichte des Christentums sehr, sehr lebhaft war, dass man Brücken brauchte hin zu diesen biblischen Geschichten.
Der Diamant wird ja gepresst aus Asche des Verstorbenen. Der Brillant ist für mich das Wichtigste in meinem Leben. Und wenn man mich fragt, was hast du da? Und dann sage ich immer, das ist mein Mann. Und das gibt mir sehr viel Kraft.
Reliquien früher und heute von Michael Hollenbach.
Tobias Albers ist Leiter des Fachbereichs Liturgie des Bistums Rottenburg-Stuttgart.
Die Menschen brauchen ja was zum Anfassen, damit sie glauben können. Das geht am besten. Abstrakt ist halt immer schwierig. Und dieses Bedürfnis haben alle Religionen. Alle Religionen kennen Reliquien im weitesten Sinne. Und Sie und ich, wir in unserer Jetztzeit, wir kennen sie auch. Das sind noch keine Heiligen mehr, aber das ist eine Locke von einem Fußballstar und das ist ein Trikot von einem Handballer oder von einer Sängerin, die Sandale, was weiß ich. Das ist ureigen, jedem Menschen etwas von einer höheren Gestalt, sag ich mal, abhaben zu wollen.
Eine Reliquie, die wir vom Europapokal 2022 haben, ist hier das Trikot von Sebastian Rode mit Blut. Sebastian Rode ist kurz nach Spielbeginn, hat er einen Stollen gegen den Kopf gekriegt, hat geblutet, dann hat er einen Turban gekriegt und hat das Trikot voll geblutet. Und er hat uns dieses Trikot gegeben fürs Museum.
Mit weißen Handschuhen hat Matthias Thoma vorsichtig das Trikot aus der Vitrine gefingert. Der Leiter des Museums von Eintracht Frankfurt ist durchaus bewandert in der katholischen Reliquientheologie.
Dieses Trikot, vergleichen wir es in der katholischen Kirche, wäre das eine Reliquie ersten Grades. Da wird eine Kirche drum gebaut.
Eine Reliquie sei das Trikot mit dem Blut aber nur unter einer Voraussetzung.
Ungewaschen muss es sein.
Das ist das Problem bei der Kleidung von Niko Kovac. Im Museum kann man jenen Anzug bewundern, den der Trainer bei dem Pokalsieg 2018 trug, als die Eintracht sensationell Bayern München mit 3:1 schlug.
Niko Kovac ist aber sehr eitel und es gab eine Bierdusche danach, also hat er diesen Anzug in die Reinigung gebracht. Und da fragen wir jetzt natürlich in der Reliquienforschung, ist das noch eine Reliquie? Ist da noch der Schweiß vom Pokalsieg drin? Nein, ist er nicht eigentlich. Wir freuen uns trotzdem über diesen Anzug und wir haben ihn auch hier ausgestellt.
Sagt Matthias Thoma mit einem Schmunzeln. Er ist so etwas wie Gralshüter der Eintracht-Reliquien.
Eine Reliquie, die wir noch haben, direkt aus dem Körper des Heiligen, die ja auch in der katholischen Kirche ganz wichtig ist. Wir haben einen 36 cm langen Nagel aus dem Schienbein von Charlie Körbel. Charlie Körbel, Rekordspieler der Frankfurter Eintracht, hat sich 1984 beim Spiel gegen FC Nürnberg im Abstiegskampf verletzt, Schienen- und Wadenbeinbruch, Krankenhaus gefahren, operiert. Dieser 36 cm lange Nagel wurde reingesetzt in den Knochen. Der Legende nach ist er nach der Operation aufgewacht und hat gefragt, haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Die Eintracht hat die Klasse gehalten.
Es gibt natürlich dieses menschliche Urbedürfnis. Wir sind ja nicht nur Geisteswesen, sondern wir sind auch sinnliche Wesen.
Johann Hinrich Clausen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Dieses Bedürfnis, etwas in der Hand zu haben, ein Stück von der Person, mit der man eine besondere Begegnung hatte. Ich meine, dieses völlig absurde Autogrammsammeln, das ich überhaupt nicht verstehen kann, aber von Fußballspielern sozusagen eine Unterschrift zu haben. Für viele Menschen ist das etwas, zeigt einen Kontakt, manifestiert eine Begegnung.
Nicht aus einem Herzen oder einem Knochen, sondern aus der Asche ihres verstorbenen Ehemannes hat Petra Erdmann ihre persönliche Reliquie.
Der Brillant ist für mich das Wichtigste in meinem Leben.
An ihrer Halskette trägt die 62-jährige Physiotherapeutin einen Edelstein, gepresst aus der Kremationsasche ihres verstorbenen Mannes.
Also für mich ist es eine große Sicherheit, dass er an meinem Hals ist. Er ist jeden Tag bei mir, er sieht alles, was ich tue. Und wenn man mich fragt, was hast du da? Und dann sage ich immer, das ist mein Mann. Und das gibt mir sehr viel Kraft.
Ein Edelstein als Reliquie im Gedenken an den Liebsten. Bevor ihr Mann an Krebs starb, seien sie sich einig gewesen, dass ein Diamant für beide die richtige Form der Erinnerung sei.
Mein Mann und ich, Menschen, die mich kennen, die haben immer gesagt, ihr beide wart eine perfekte Symbiose. Und deshalb ist es für mich umso wichtiger, dass ich, deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass er bei mir ist, dass ich das Gefühl habe, er ist da und er hilft mir jeden Tag.
Aus 500 Gramm der Kremationsasche wurde in der Schweiz der verbliebene Kohlenstoff extrahiert, in Graphit umgewandelt und danach unter extremem Druck von 60.000 Bar und 1.400 Grad zu einem Diamanten gepresst. Ein Verfahren, das in Deutschland offiziell nicht erlaubt ist, da hier eine Bestattungspflicht für Kremationsasche gilt. Hellblau leuchte der Stein, sagt die 62-Jährige, so blau wie einst die Augen ihres Mannes. Auch ihre Asche soll nach ihrem Tod zu einem Diamanten verarbeitet werden, den dann ihre Stieftochter bekomme.
Wenn mir was passiert, dann kriegt sie uns beide. Und das ist bei uns in der Familie kein Problem gewesen. Es gibt sicherlich Familien, wo es denn darum geht, Geld. Für mich ist es kein Geld, was ich da am Hals habe. Für mich ist das ein Mensch, ein Gefühl, kein Geld.
Auch für junge Menschen haben persönliche Reliquien, Erinnerungsstücke, eine besondere Bedeutung. Wie für die 20-jährige Alexandra.
Mir ist vor allem Schmuck heilig. Ich habe zum Beispiel ein Schmuckstück von meinem verstorbenen Onkel, so ein Asche-Amulett. Das trage ich aber nur sehr selten zu besonderen Anlässen, weil ich einfach Angst habe, das zu verlieren. Und das kann man einfach nicht ersetzen. Dementsprechend halt dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Unterstützung bei etwas, weil ich da auch so ein bisschen abergläubisch schon bin in die Richtung.
Zum Beispiel bei ihrer Führerscheinprüfung.
Das ist mit Silber eingefasst. Wie so eine Röhre sieht das aus. Und da ist die Asche eben drin und die kann man von außen auch sehen. Also man kann schon sehen, dass da Asche auch drin enthalten ist.
In Deutschland sei das eigentlich nicht erlaubt. Aber es gäbe Möglichkeiten, die Asche in ein Schmuckstück füllen zu lassen. Für sie sei es sehr wichtig, das Asche-Amulett auf der Haut zu spüren. Marie-Johanna berichtet von einem eher ungewöhnlichen Erinnerungsstück, das sie an ihre Hündin Mulan denken lässt.
Ich habe tatsächlich von meiner Hündin den Milchzahn, den letzten, den sie verloren hat, habe ich auch bei mir behalten. Und meine Mutter hat mir zu meinem 19. Geburtstag diesen Milchzahn in Gold einfassen lassen. Und den habe ich jetzt als Kettenanhänger. Das ist mein heiligstes Stück Schmuck.
Was Alexandra und Marie-Johanna verbindet, sie machen alle eine Fachausbildung im Bestattungswesen. Sie beschäftigen sich täglich mit dem Tod und mit einer sich verändernden Trauerkultur.
Ich glaube, die Menschen klammern sich immer an etwas, was noch da ist, wenn jemand verstirbt, oder brauchen vielleicht auch oft irgendetwas, was noch bleibt.
Berichtet Alexandra aus ihrer Arbeit im Bestattungsinstitut.
Da machen wir dann zum Beispiel auch das Angebot, Fingerabdrücke nochmal vom Verstorbenen zu nehmen und daraus auch ein Schmuckstück anfertigen zu lassen. Oder andere tätowieren sich vielleicht auch diesen Fingerabdruck, um das einfach immer bei sich zu tragen.
Ein Fingerabdruck als Tattoo? Auch so etwas wie eine sehr persönliche Reliquie. Eine Erinnerung an einen Menschen, der einem nahegestanden hat.
Reliquien früher und heute von Michael Hollenbach. Es sprach Barbara Stoll. Eine Produktion des Südwestrundfunks für die ARD Audiothek.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 531. Wenn man irgendwo hinfährt, um sich eine Stadt anzusehen, sieht man sich ziemlich genau an, wo man da ist. Aber in der Stadt, in der man lebt, achtet man fast gar nicht darauf, in welcher Umgebung man sich da befindet. Da nimmt man fast nichts bewusst wahr, sondern läuft an fast allem achtlos vorbei. Wie da viele Häuser gebaut sind, fänden viele, wenn sie sich die mal bewusst ansehen, wahrscheinlich gar nicht schön, aber darauf achten die meisten fast gar nicht. Sie haben das Gefühl, mit allem durch und durch vertraut zu sein und nehmen fast nichts bewusst wahr. Auch wenn man nach ein paar Jahren an einen Ort zurückkehrt, in dem man lange gewohnt hat, kommt einem alles, wenn es nicht zu viel Veränderungen gegeben hat, sofort wieder vertraut vor. So paradox das auch klingen mag, muss man sagen, dass es trotz der tiefen Vertrautheit kaum einen Ort gibt, an dem man so blind ist für das, was einen umgibt, wie in seiner alltäglichen Umgebung. Wer das nicht glaubt, sollte mal versuchen, aus dem Gedächtnis die Fassade des Hauses gegenüber zu beschreiben. Oder umgekehrt sollte man mal versuchen, wenn man aus dem Haus kommt, mal ganz bewusst genau hinzusehen, was man da sieht. Da dürfte man so manches entdecken, was einem vorher noch gar nicht aufgefallen war. Psychologen sind der Meinung, dass es uns so schwerfällt, unsere alltägliche Umgebung bewusst wahrzunehmen, weil das für die Menschen alles viel zu groß ist. Menschen seien Lebewesen, die immer darauf vorbereitet sein müssen, zu fliehen, und wollten deshalb immer wissen, wo es einen Ausweg gibt. Deshalb nähmen sie die Bauweise der Gebäude, an denen sie vorbeikommen, gar nicht oder bestenfalls als Umriss wahr. Dazu kommt, dass die urbane Architektur, wie der deutsche Kunst- und Architekturtheoretiker Rudolf Arnheim in den 70er Jahren erkannt hat, durch die Aneinanderreihung von Gebäuden in den Städten ihre Dreidimensionalität verliert. Wenn wir uns in den Straßen bewegen, sehen wir, meint er, nur noch Fassaden, die sich zu zweidimensionalen langen Mauern zusammenschließen und so wirken wie Steilwände im Gebirge. Das führe dazu, dass einem die Eigenständigkeit der einzelnen Gebäude nicht mehr bewusst wird. Man orientiere sich in der Stadt, in der man lebt, nicht an Gebäuden, sondern an den Straßen, die die Häuser bilden. Ein dänischer Architekt und Stadtplaner hat untersucht, welche Stadtplanung den Bedürfnissen der Menschen dort am besten entspricht, und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit den Dimensionen mittelalterliche Städte am besten zurechtkommt. Da entsprechen die Dimensionen dem menschlichen Maß und der menschlichen Wahrnehmungsweise, denn die Bauweise sei im Wesentlichen auf eine Gehgeschwindigkeit von 5 Stundenkilometern abgestimmt und biete vielerlei sensorische Wahrnehmungen. Die Gebäude seien ziemlich niedrig und es gebe keine langen Straßen, in denen sich ein Haus ans nächste anschließt, sondern der Blick sei immer durch gekrümmte und geschwungene Straßen und Gassen begrenzt, die in Plätzen unterschiedlicher Größe münden. Die Häuser würden als dreidimensionale Gebilde wahrgenommen und die Fassaden seien so abwechslungsreich gestaltet, dass der Blick nicht ermüdet, wenn man daran vorbeigeht. Die Wahrnehmung der Stadt, in der man lebt, wird heutzutage auch dadurch beeinträchtigt, dass sehr viele Informationen und Reize die Aufmerksamkeit ablenken. Dazu gehören die Straßenbäume, deren Blätter sich im Wind bewegen, die Ampeln für den Straßenverkehr und für die Fußgänger, quietschende Bremsen von Autos, die fremden Sprachen, die man hört, die Werbung, die man sieht und auch mancherlei Gerüche und Düfte. Deshalb wird man sich der gebauten Umwelt fast nie bewusst. Aber vielleicht ist das auch ganz gut, denn die Alltagsarchitektur ist oft von zweifelhafter Qualität. Andererseits wäre es aber wohl doch gut, wenn jeder Einzelne eine bewusste Beziehung zur gebauten Umwelt einginge. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 531. Danke.